Das Coronavirus macht vor keiner Grenze Halt. Deshalb reicht es nicht, nur den eigenen Leuten Impfungen anzubieten, sondern die gesamten Weltbevölkerung. Denn sonst schwappt die Welle auch in die durchgeimpften Länder zurück. Es ist also kein Altruismus, wenn man ärmere Länder gleich mitversorgt, sondern im eigenen Interesse. Darum kümmert sich die internationale Initiative COVAX, für die die EU bislang 800 Millionen Euro bereitgestellt hat. Doch reicht das tatsächlich, um die Weltbevölkerung vor Covid-19 zu schützen? Diese Frage habe ich Dr. Julia Intorn gestellt, die das Zentrum für Gesundheitsethik an der Evangelischen Akademie Loccum leitet und die auch in der Ethikkommission der Bundesärztekammer sitzt. Frau Intorn, 800 Millionen Euro für COVAX aus der EU klingt ja viel. Reicht denn das, um die Menschen in ärmeren Ländern genauso gut und schnell vor dem Virus zu schützen wie uns?
Das klingt sehr viel, das ist auch viel, muss man erstmal sagen, und ein wesentlicher Beitrag. Wird natürlich nicht ausreichen, um die gesamte Weltbevölkerung mit Impfstoff zu versorgen, aber es ist eben ein Baustein unter vielen. Die Firmen können durch entsprechende Preisreduktionen ebenfalls das dazu beitragen und auch aus den Ländern selbst wird es natürlich einen Beitrag geben. Und in der Kombination ist es ein wichtiger erster Schritt.
Ein erster Schritt. Es ist aber zu hören, dass die Initiative mindestens nochmal so viel Geld bräuchte, wie sie schon gesammelt hat, um den Impfstoff an alle ärmeren Länder günstig abgeben zu können. Ist vor diesem Hintergrund das deutsche und europäische Engagement nicht etwas halbherzig?
Das ist immer die Frage, was man unter Gerechtigkeit verstehen will und was für Maßstäbe man hier anlegt.
Welche würden Sie denn anlegen?
Mein wesentliches Kriterium wäre da, die Pandemie international möglichst schnell in den Griff zu bekommen und das entsprechend voranzutreiben. Und das sind dann keine abstrakten Gerechtigkeitsüberlegungen, die da eine Rolle spielen, sondern auch Fragen, wie sich das Virus international im Moment verbreitet und welche Modelle das am besten abbilden können.
Ich will es mal ganz konkret machen. Wenn man es jetzt ernst meint mit der Gerechtigkeit, müssten doch erstmal die Risikogruppen und medizinisches und pflegerisches Personal auch in Afrika und anderen Kontinenten durchgeimpft werden, bevor man in Deutschland dann die breite Bevölkerung impft, oder?
Also wir haben eigentlich immer drei Gruppen, also auch in der Empfehlung der STIKO zusammen mit dem Ethikrat und der Leopoldina sind drei Gruppen genannt. Also die Berufe der Daseinsversorgung sind die dritte Gruppe, die wir da nicht vergessen dürfen.
Das sind zum Beispiel?
Polizisten, Erzieherinnen. Wenn wir uns die Zahlen für Deutschland angucken, dann ist das eine riesige Gruppe. Das Robert-Koch-Institut schätzt allein Menschen mit erhöhtem Risiko sind 30 Millionen. Das ist in Bezug auf die Gesamtbevölkerung eine riesige Gruppe. Und im internationalen Vergleich ist es natürlich sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die demografische Verteilung ist, also die Altersgruppen in den Bevölkerungen. Von daher kann es dann auch sein, dass es gerechtfertigt ist, eine vergleichsweise alte Bevölkerung besser mit Impfstoff zu versorgen als eine vergleichsweise jüngere. Aber auch das müssten eben entsprechende Rechnungen zeigen, dass der Gesamtschutz der Bevölkerung und derer, die das Risiko haben, schwer zu erkranken, dadurch eben gleichermaßen gewährleistet ist. Aber sozusagen so ein Gießkannenprinzip ist nicht notwendigerweise wirklich eine gerechte Form der Verteilung.
Wer bestimmt denn eigentlich, wer zu einer Risikogruppe gehört? Also ich stelle es mir jetzt mal so vor, eine bestimmte Krankheit belastet den einen vielleicht viel mehr als die andere, die da widerstandsfähiger ist oder weniger anfällig durch die Krankheit.
Genau, also das ist auch alles auf der jetzt seit einem Jahr gewachsenen Datenbasis überhaupt eine erste Aussage nur möglich. Die Risikogruppen sind die eben ein Risiko für einen schweren Verlauf haben. Und das ist auch alles, was wir eben wissen. Und da ändern sich auch Grundannahmen, also beispielsweise, welche Rolle Vorerkrankungen wie Asthma spielen und wie schwerwiegend eine Diabeteserkrankung ist als Risikofaktor. Da brauchen wir Evidenz, um dieses Risiko zu beziffern.
Und das geschieht dann durch den Arzt oder wie kann man sich das praktisch vorstellen? Wer entscheidet?
Da müssen grundlegende Kriterien definiert werden und ich erwarte eigentlich, dass der Fahrplan, den die STIKO, Ständige Impfkommission, da einen Vorschlag für entwickeln werden, wie die Risikogruppen bestimmt werden und auch wie auf diese Gruppen zugegangen wird. Also dass es nicht darum geht, dass einzelne Personen sich beim Arzt melden und der Arzt dann abwägen muss, ob jemand Risikogruppe ist oder nicht, sondern dass es umgekehrt so ist, dass auf der Datengrundlage, die es gibt, jemand eben als zu einer Risikogruppe gehörend automatisch klassifiziert ist und deswegen auch angeschrieben wird.
Viele Impfstoffhersteller prüfen ja ihre Impfstoffe mit Hilfe von Probanden aus Südamerika, Afrika und anderen ärmeren Ländern. Von dort ist dann auch oft der Vorwurf zu hören, wir sind jetzt die Versuchskaninchen, aber am Ende haben wir womöglich doch nicht die gleiche Versorgung wie die reichen Länder. Wie kann man das ausschließen?
Man kann diese Sachen nie ausschließen. Es gibt keinen politischen Hebel, um das auszuschließen. In diesen Ländern werden weiter Studien laufen und da muss eben geprüft werden, dass da keine Placebo-Studien mehr laufen. Andere Mittel sind einfach Verteilungskriterien, die international ausgehandelt werden müssen und wo die COVAX-Initiative eine Möglichkeit ist. International werden da durchaus eben Kriterien diskutiert, wie diese Partizipation an Studien eingerechnet werden kann in Verteilungsschlüssel.